Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
And one more thing. Eine Sache noch. Das war der Satz, auf den stets Millionen gewartet hatten. Der Satz, der ankündigte, dass Apple mal wieder eine Technologiesensation auf den Markt
bringt. Die Computerwelt.
Es war der Satz von Steve Jobs.
Der Firmengründer von
einer
Apple
der
ist tot.
Einer der Köpfe des Internetzeitalters ist tot.
Und es wird nie wieder One More Thing geben. Und vermutlich gibt es keinen Manager, dessen Ableben weltweit so viele Menschen berührt.
Und was noch auffällig auch beim Tod des Managers Steve Jobs war, weltweit hielt man wieder unentgeltlich diverse Produkte seiner Firma in die Kamera. Vielleicht gehört dieses ausgeklügelte, scheinbar freiwillige Marketing mit zu seinen wichtigsten Leistungen. Zu gerade preisgekrönten Leistungen aus dem Bereich Kommunikationsdesign am Ende dieses Podcastes. Denn das ist jetzt nicht die Live-Moderation, sondern weil sich auch zu unserem ersten Thema bereits neue Erkenntnisse ergeben haben, die Anmoderation sozusagen aus dem Podcast heraus. Auch weil ich, muss ich zugeben, dreimal einen S-Fehler in der ersten Moderation hatte. Hören Sie selbst.
Steve Jobs.
Ja, da fehlte das S. Wo das geblieben ist, ist mir schleierhaft. Steve Jobs ist mir natürlich selbstverständlich vertraut. Zum zweiten klemmte in der Originalsendung eben gehörte Collage. Und drittens gab es beim ersten Thema der Medienmagazin-Ausgabe vom 8. Oktober 2011 eine aktuelle Entwicklung. Im Kalender des MDR-Verwaltungsrates stand nämlich für den 9. Oktober die erneute Suche nach einem Vorschlag für die Intendantenposition. Nachdem am vorletzten Montag der Rundfunkrat den ersten Vorschlag, den Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung Bernd Hilder mit Zweidrittelmehrheit ablehnte. Zum Stimmungsbild vor der entscheidenden Verwaltungsratssitzung natürlich noch, konnte ich den MDR-Rundfunkratsvorsitzenden Johannes Jenichen befragen. Allerdings ohne, dass wir natürlich schon wissen konnten, was am Sonntagmittag bekannt wurde, dass der MDR-Verwaltungsrat diesmal einstimmig 7:0 für Professor Carola Wille als Kandidatin votiert hat. Die Wahl im MDR-Rundfunkrat wird voraussichtlich am 23. Oktober sein. Aber Sprung zurück in die Sendung vom 8. Oktober.
Radio 1 Medienmagazin. Morgen am Sonntag, der 9. Oktober, wird der MDR-Verwaltungsrat voraussichtlich eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die höchste Position beim Mitteldeutschen Rundfunk benennen, die ab November frei wird, weil der jetzige Intendant Udo Reiter nach 20 Jahren aus dem Amt scheidet. Der erste Versuch, den richtigen Kandidaten zu finden mit Bernd Hilder, dem Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, ist kürzlich mit einer Zweidrittelmehrheit gescheitert. Wir hatten ja im Medienmagazin darüber berichtet. Ist denn inzwischen klar, woran es gelegen hat, an der mangelnden Qualifikation des Kandidaten oder am vermuteten staatlichen Einfluss? Diese Frage geht an den Vorsitzenden des MDR-Rundfunkrates, entsandt von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsen, Superintendent Johannes Jenichen. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich meine, es hat hauptsächlich daran gelegen, dass wir Herrn Hilder das nicht zugetraut haben. Es hat irgendwie an Professionalität gemangelt für diesen Intendantenposten und das hatte sich untereinander doch so rumgesprochen, dass wir meinten, das ist zu schwierig, zu unsicher. Wenn wir ihn jetzt als Intendanten hätten, dann müssten wir mit zu viel Risiken rechnen. Und das wollten wir nicht.
Und dieser von den Medien auch verbreitete, unterstellte Einfluss aus verschiedenen Staatskanzleien hat dabei keine Rolle gespielt?
Doch, der hat auch eine Rolle gespielt, aber nicht die Hauptrolle. Denn Sie haben das ja schon gesagt, zwei Drittel haben gegen Herrn Hilder gestimmt und so viele hätten nicht gegen ihn gestimmt, wenn es nur der Einfluss der Staatskanzlei gewesen wäre. Es war hier einfach die Frage an Wissen und Gewissen und darauf dann die Reaktion eben dementsprechend. Wir haben es ihm einfach nicht zugetraut.
Hatten Sie inzwischen schon Kontakt zu Rundfunkräten anderer ARD-Anstalten, wie Sie diese doch sehr ungewöhnliche Souveränität des MDR-Rundfunkrates bewerten? Also ungewöhnlich in dem Sinne, dass man das bisher von anderen Intendantenwahlen so nicht beobachten konnte.
Ja, ich habe Glückwünsche bekommen von anderen Rundfunkräten. Das heißt, was heißt ich? Der gesamte Rundfunkrat. Und zwar hat man uns gesagt, also Ihre Selbstständigkeit, Ihr Verantwortungsbewusstsein, Sie nicken nicht einfach ab. Diese Art, das erinnert ein bisschen an 1989 im Osten und das fand man großartig.
Sie erwähnen das schon, also der 9. Oktober ist ja zum Beispiel für jemanden in Leipzig natürlich ganz besonders eine interessante Duplizität. Der 9. Oktober ist eingebrannt in das kollektive Gedächtnis als Tag der entscheidenden Montagsdemo 89 in Leipzig. Geradezu auch eine Scheidegrenze, als in der DDR sich die Medien aus der Umklammerung des Staates zu lösen begannen. Glauben Sie, dass man sich im Verwaltungsrat dieser Bedeutung des 9. Oktober morgen für den MDR bewusst ist?
Vielleicht. Ich kann das nicht genau sagen, denn ich war erst etwas verdutzt. Ich habe ja Dienst am Sonntag, wie jeden Sonntag als Pfarrer, und kann von daher am Vormittag nicht teilnehmen. Aber ich schicke meinen Stellvertreter. Und ob Sie diesen Sonntag eben deswegen gewählt haben, weil Sie sagen, das ist der 9. Oktober und das ist geschichtsträchtig, das weiß ich nicht genau.
Könnte es auch sein, dass man Sie nicht dabei haben wollte, weil man weiß, dass Sie am Sonntag Dienst haben?
Das sind alles Vermutungen. Das kann ich nicht genau sagen. Das sind wirklich Vermutungen. Ich habe da noch angeboten, habe gesagt, wenn ihr das Nachmittag macht, da komme ich hin. Aber Vormittag geht beim besten Willen nicht. Und da hieß es nur, es findet sich kein anderer Termin.
Denn Eile ist im Verzug. Würde der Verwaltungsrat einen Termin nicht innerhalb von 6 Monaten finden? Rückwirkend betrachtet, als die Frage stand, wer folgt Udo Reiter nach, müsste der Verwaltungsrat schweigen und der Rundfunkrat könnte selber Vorschläge unterbreiten. Wäre das nicht überhaupt die bessere Lösung?
Ja, aber die Satzung ist eine andere. Der Verwaltungsrat schlägt vor und der Rundfunkrat entscheidet. Das ist nun mal so. Und sonst müsste man die Satzung ändern, beziehungsweise den Staatsvertrag sogar. Und das ist nicht so einfach. Das dauert lange.
Ist denn mein Eindruck und nicht nur mein Eindruck von außen richtig, dass es ja eine Präferenz bereits für eine Kandidatin gibt? Nämlich, sie wird in der Presse beschrieben als die Kandidatin der Herzen oder auch von der Bild-Zeitung als First Lady. Es geht ja tatsächlich um die erste Wahl und nicht um, ich sag mal, die zweite oder dritte Möglichkeit, die jemand vorschlagen könnte für die Spitzenposition des MDR. Wir wissen alle, er ist in einem sehr schweren Fahrwasser. Ist denn mein Eindruck richtig, dass es eigentlich für den Rundfunkrat eine Wunschkandidatin gibt?
Ja, die gibt es.
Professor Dr. Carola Wille?
Ja, die gibt es.
Die jetzige Justiziarin. Und warum macht man es sich denn dann so schwer?
Das haben wir uns auch gefragt. Aber das könnte dann vielleicht doch der Einfluss der Staatskanzlei gewesen sein. Im Verwaltungsrat, ja.
Was halten Sie denn nun von den verschiedenen Namen, die auch öffentlich kursieren, die im Verwaltungsrat nun diskutiert werden? Oder haben Sie Indizien dafür, dass es sehr schnell gehen wird morgen am Sonntag?
Also das kann ich auch nicht voraussagen. Ich habe ja einen engen Draht mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Dr. Schuchert, und er ist sich selber nicht ganz sicher. Nach der letzten Vorschlagssendung, so müsste man fast sagen, im Verwaltungsrat sind wir alle ein bisschen verunsichert und wissen nicht genau, was da kommt und welche Entwicklung es dann an dem Sonntag geben wird, also morgen Nachmittag. Ich hoffe nur, dass am Abend jemand genannt wird, und wir haben also die Rundfunkräte insgesamt, wir haben allesamt mit den Verwaltungsratsmitgliedern gesprochen, also nicht nur die Vorsitzenden miteinander, sondern alle miteinander. Und wir haben eigentlich, soweit die Rückmeldungen bei mir eingegangen sind, und die sind mehrheitlich eingegangen, wir haben eigentlich ein recht gutes Gefühl, dass der Verwaltungsrat diesmal sagt, also nicht nochmal so eine Tortur, am besten in Übereinstimmung, in mehrheitlicher Übereinstimmung mit dem Rundfunkrat. Und dann müsste das alles klappen, auch terminlich noch klappen. Ich denke, ansonsten ist der Rundfunkrat dann ziemlich verärgert. Aber wir können keinen Druck machen auf den Verwaltungsrat. Das geht nicht.
Meint Superintendent Johannes Jenichen. Er ist der Rundfunkratsvorsitzende des Mitteldeutschen Rundfunks. Ich bedanke mich für diese Einschätzung kurz vor der möglichen Benennung eines neuen Kandidaten oder einer Kandidatin durch den Verwaltungsrat am morgigen Sonntag. Ja. Schönen Gruß nach Rochlitz.
Ja, gern geschehen. Tschüss.
Radio 1 Medienmagazin. Ich hatte es angedeutet, es gibt auch andere Kandidaten. Letzte Woche erwähnte ich den ZDF-Mann Elmar Thewissen und auch Bettina Schausten soll im Gespräch sein. Aber es sind alles Gerüchte. Und was mache ich da in diesem Fall? Ich recherchiere an der Quelle oder lasse an der Quelle in dem Fall recherchieren. Werner Lange fragte den ZDF-Intendanten Markus Schächter, ob es denn stimme, dass sich ZDF-Leute für den MDR-Intendantensitz bewerben würden.
Die Kandidatur nicht bestätigen. Das ZDF ist hier nicht involviert. Die Qualifikation eines Intendanten des MDR in diesen Zeiten ist in einer Job Description, wenn Sie so wollen, durch den Verwaltungsrat zu klären. Dort sitzen die, die wissen, was muss der Intendant gerade in dieser Zukunft können. Das ist eine Beobachterposition, die ich als ZDF habe, nicht eine, in der ich in die Diskussion involviert bin.
Und würden Sie was dazu sagen, was Sie beobachten?
Ich sehe, dass man sich schnell einigen muss, sonst gibt es ein Problem über das, was den Sendern Glaubwürdigkeit, Reputation, die er in großem Maße hat, auszeichnet.
Also wenn jetzt am Sonntag der Verwaltungsrat einen Kandidaten vorschlägt, sollte es schon ein ernsthafter Vorschlag sein, der auch angenommen werden kann vom Rundfunkrat.
So sagen es die Spielregeln.
Ja, Markus Schächter, ZDF-Intendant. Hiermit müssen wir jetzt erstmal bewenden lassen. Alles Weitere entscheidet sich tatsächlich morgen. Blicken wir zurück auf den Freitag und Samstag zu den 15. Bukower Mediengesprächen, die überschrieben waren diesmal mit dem Schlagwort Medientechnologien versus Handlungsstrategien, der Spielraum des Rezipienten. Ein sehr wissenschaftlicher Titel dieser Tagung diesmal. Was gemeint ist, wie ist eigentlich die aktuelle Bewertung im Wechselverhältnis Macher und Publikum? Also oder auch ganz einfach gesagt zwischen Sender und Empfänger. Bisher hatte man ja immer angenommen, aber dazu hören wir jetzt Michael Jeckel. Er ist Professor für Soziologie an der Uni Trier und seit 1. September auch Präsident dieser Uni, wie man dieses Verhältnis bis jetzt verstanden hat zwischen Sender und Empfänger.
Also die Grundfrage, die ich diskutiert habe, geht zunächst einmal darum, hat sich etwas an dem Verhältnis von Sender und Empfänger, wie wir das traditionell kennen, verändert? Also die Anfänge, nehmen wir die Anfänge des Fernsehens. Da gab es einen schönen Artikel von Enzensberger, Ende der 50er Jahre. Das Fernsehen ist noch nicht erfunden, hieß das. Man wusste also noch nicht so recht, was dieses Medium für unsere Gesellschaft eigentlich bedeutet. Und mit einer gewissen Ehrfurcht, zum Teil auch noch theaterähnlich gekleidet, hat man sich zunächst einmal diesem Medium zugewandt und hat sozusagen auch dem Sender einen enormen Vorsprung zugesprochen. Man hat diese Kompetenz akzeptiert, dass da ist jemand, der macht professionell bestimmte Angebote. Und wir interessieren uns dafür, wir können auswählen, wir können uns auch beschweren, dass uns das nicht gefallen hat. Aber diese Arbeitsteilung, die war eigentlich über Jahrzehnte hinweg so gegeben, sodass dieser Satz von Adolf Grimme, wir senden, was die Leute sehen wollen sollen, gerade aus dieser Zeit heraus auch eine gewisse Berechtigung hatte. Und ein erster Knick in dieser Entwicklung war ja in den 80er Jahren die Einführung des Privatfernsehens, zunächst versuchsweise. Da wurde ja schon davon gesprochen, jetzt werden die Zuschauer zum Programmdirektor. Diese Fixierung auf bestimmte Angebote, die jeder kennt, die ist vorbei. Das Publikum wird immer sich mehr aufteilen auf die vielen Kanäle.
Also diese berühmte Wechsel von einer Bildungsmaschine Fernsehen hin zu dem, was Helmut Thoma, der ja. Geschäftsführer von RTL, bezeichnete, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Ja, ja. Genau, das war ja damals die Debatte, dass man sagte, weg von diesem bevormundenden und sozusagen in einem modernen Sinne aufklärerischen Impetus, sondern hin dazu, sich stärker an den Bedürfnissen und Interessen der Publika zu orientieren. Das hatte man sich mit diesem Wechsel versprochen. Erstaunlicherweise hat man festgestellt, dass trotz der vielen Angebote sich auch in diesem Bereich eine gewisse Konzentration auf einige wenige Sender konzentriert hat. Es gibt die berühmte 10-Sender-Regel, das heißt, in der Regel nutzen wir 5 bis 6 Sender regelmäßig und maximal bis 10 auch einmal noch weniger, also so gelegentlich. Ja. Also vieles von dem, was gesendet wird, findet zwar auch ein Publikum, aber die Publika werden eben immer kleiner. So, und die neue Debatte, die jetzt durch die neuen Technologien hinzugekommen ist, ist, ob dadurch, dass man sich stärker auch in die Sendung mit einbringen kann, auch aufgefordert wird, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail, beteiligen Sie sich an Blogdebatten und so weiter, an der Gestaltung von Programmangeboten sich etwas signifikant verändert. Meine These ist, dass zwar das Gefühl, nun stärker beteiligt zu sein, angestiegen ist, sich aber an den Regeln des Programmbetriebs dadurch noch nicht sozusagen Revolutionäres getan hat. Es gibt typische Flaschenhalsprobleme. Wie soll man all diese Informationen innerhalb einer Sendung überhaupt verarbeiten? Wie soll man sie gewichten? Und die zweite These, die ich vertrete, das ist eben neben diesem hohen Maß an Aktivität eben klassischerweise immer noch das Gottesgericht der Einschaltquote gibt. Also auch diejenigen, die sich im Grunde genommen um gar nichts kümmern, nur durch die Tatsache, dass sie beispielsweise Teil des GfK-Panels sind und darüber diese Einschaltquoten ja mitbestimmen, auch in wesentlichen Teilen darüber befinden, was um 8 Uhr gesendet wird und was um 23 Uhr gesendet wird. Was viele häufig verärgert, weil sie sich fragen, warum kommt dieser attraktive Film zu einer so späten Stunde? Der müsste doch viel mehr Menschen interessieren.
Ja. Nun gibt es aber das Problem, dass man, ich bezeichne es immer gerne selbst mit dem Phänomen des Kitzelns, also dass wenn man sich selber kitzelt, nicht lachen kann, dass man eigentlich die Medienmacher braucht, um sich überraschen lassen zu können. Ja. Und diese Dominanz, die jetzt aufkommt oder der Eindruck, dass man sich nun mit Web 2.0-mäßigen Tools, sei es über Facebook, Twitter und so weiter, einmischen kann in die Denkstrukturen der Medienmacher, dass die insofern eigentlich gar nicht so kreativ sinnvoll ist, weil was will man denn wirklich tatsächlich erreichen, wenn man einen Film verreist als Zuschauer auf diesem Wege oder ein Radioprogramm? Ja. Die professionellen Angebote kreieren können nicht nur Medienprofis, aber doch in sehr starkem Maße. Gibt es darüber Erkenntnisse, inwieweit also so eine Rückkopplungsmechanik dann letzten Endes dazu führt, dass auch Medienprofis sagen, ach, macht doch euer Zeugs dann auf YouTube?
Das wäre die eine Reaktion, das findet ja auch schon statt. Daneben haben wir ja schon seit vielen Jahren auch eine Vielzahl von Medienwerkstätten, in denen man quasi alternativ operieren kann. Es gibt ja auch selbst in diesem Programmbetrieb sozusagen die etablierten Bereiche, und nehmen wir die Vereinigten Staaten, da gab es schon immer die Independents oder es gab Alternativprogramme. Also von daher ist ja durch die Vervielfachung der Kanäle ohnehin schon die Möglichkeit gegeben, sich in einer anderen Art und Weise mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Aber auch auf was Sie auch hingewiesen haben, ist dieser Überraschungseffekt. Also wenn ich im Grunde genommen schon im Vorfeld so viel darin investiere, wie ein Film sein soll, was soll mich überhaupt noch dazu bewegen, ihn dann nochmal anzuschauen? Weil es kann nichts mehr geben, dass ich mich in irgendeiner Weise in ein positives oder negatives, wie man heute gern sagt, Involvement hineinversetzt. Und zweitens glaube ich auch, dass die Leute mehrheitlich nicht auf Dauerselektionen aus sind, dass sie nach wie vor dankbar dafür sind, dass bestimmte Dinge vorstrukturiert werden, gerade in einer Zeit, die immer mehr an Informationen produziert. Wir haben es in verschiedenen Zusammenhängen im Laufe der heutigen Tagung ja schon gehört, dass wir einen immer größeren Bedarf nach Metamedien haben. Also wir sind gar nicht mehr in der Lage, die Informationen in ihrer Originalform noch zu rezipieren. Wir brauchen sie quasi schon verdichtet und so weiter. Und wenn jetzt überall wir aufgefordert werden, selbst in Bereichen, die wir klassischerweise als Freizeit definieren, uns jetzt auch noch in dieser intensiven Weise einzubringen, glaube ich nicht, dass man das auf Kontinuität stellen kann, sondern dass das allenfalls gelegentlich geschieht und viele auch die Erfahrungen machen müssen, dass das, was ich auch als die Jagd ist wichtiger als die Trophäe beschrieben habe, dass es mehr sozusagen das Mitwirken ist, aber nicht die Vorstellung, dass man damit auch irgendetwas verändert oder ein ganz bestimmtes Ziel damit verbindet. Die Idee des Programmdirektors oder des Regisseurs, der zu Hause auf seinem, nicht mehr auf dem Sofa sitzt, sondern vielleicht auch über andere Geräte sich in die Programme versucht einzuschalten, ist, glaube ich, keine Vorstellung, die uns dazu veranlassen sollte, zu sagen, es gibt nicht mehr den Rezipienten, wie wir ihn früher gekannt haben, und es gibt nicht mehr das Publikum, das es früher gegeben hat. Die gibt es nach wie vor. Da muss man sich nicht nur die alten Sketche von Loriot anschauen, sondern einfach, welche Sendungen im Laufe einer Woche die Hitlisten dominieren und welche eben nicht. Und dass es daneben eben viele Nischen gibt, in denen man, wenn man will, sich einbringen kann.
Genau, Loriot, ich lasse mir doch von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wo ich hingucken soll. Das war Professor Michael Jeckel von der Uni Trier bei den 15. Bukower Mediengesprächen in der Märkischen Schweiz.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, wenn nächste Woche in Frankfurt die Buchmesse eröffnet wird, dann wird einmal mehr die Zahl der Neuerscheinungen schier überwältigend sein. Knapp 100.000 Buchtitel erscheinen in diesem Jahr in Deutschland und die Auswahl an Büchern ist so enorm, dass die Leser schnell den Überblick verlieren können. Unmengen von Romanen und Sachbüchern wollen an den Mann und an die Frau gebracht werden natürlich auch und müssen dementsprechend beworben und vermarktet werden. Und nicht immer verkaufen sich Bücher fast wie von selbst, wie zum Beispiel bei Charlotte Roche oder Thilo Sarrazin, wir erinnern uns. Daher wird von Seiten der Verlage der Kampf um die Aufmerksamkeit der Leser zunehmend auch an der digitalen Front geführt, im Internet. Potenzielle Bestseller werden gezielt mit Videoclips bei YouTube beworben. Soziale Netzwerke sollen neue Leser erschließen. Und einer dieser Buchtrailer, der klingt so.
Am Sonntag um 5:45 Uhr schließlich schluderte Gott hastig irgendwas hin. Wasser, Erde, Tag, Nacht, Tiere, Zeugs. Dann betrachtete er sein Werk und sah, dass es so lala war. Aber für nur 5 Minuten, sagte er, gar nicht so schlecht. Die Dinge geregelt kriegen. Planlos glücklich mit dem neuen Buch von Katrin Passig und Sascha Lobo.
Und wir sagen natürlich Michael Mayer, das war nur im Rahmen unserer redaktionellen Verantwortung natürlich ein Zitat. Und wir sind jetzt hier nicht sozusagen gekauft worden. Seit wann sind denn die Verlage verstärkt im Netz unterwegs?
Naja, das ist nicht ganz so genau auszumachen. Wenn wir jetzt mal beim Thema Buchtrailer bleiben, dann kann man sagen, seit 2004. Damals ist nämlich Der Schwarm von Frank Schätzing erschienen. Und der war so der Erste, der mit so einem Buchtrailer halt Aufmerksamkeit erzeugen wollte. Und wenn wir jetzt im Moment beim Thema Buchtrailer bleiben, dann muss man sagen, also wenn sie gut sind, dann werden sie als viral, wie der Fachausdruck ist, als viral durchs Netz geschickt. Und man empfiehlt sich dann gegenseitig die kleinen Clips, die meist nicht länger als so eine Minute sind. Allerdings ist dabei das Problem, dass die meisten Clips relativ langweilig sind. Das hat mir jedenfalls Detlef Horn gesagt, das hat er offen zugegeben. Er ist Werbeleiter bei der Münchner Verlagsgruppe Random House.
Es ist ein Spielfeld. Die kleinen Filmchen, die im Moment alle gemacht werden über die unterschiedlichsten Unternehmen für bestimmte Bücher, reichen häufig nicht aus, dass sie so gut sind, dass man sich das auch weiterschickt. Ich gestehe das ganz ehrlich. Da muss schon die gute Idee her, die gute Umsetzung her, sodass jemand sagt, hey, das ist ja ein tolles Filmchen, das schicke ich als viral, also als virales Marketing weiter an alle möglichen Freunde, die ich habe.
Also man muss auch wissen, die meisten Trailer, die man so im Netz findet, das ist dann oft nur eine Passage eines Buches, also die der Autor dann vorliest oder es fliegen so Wörter und Texte über den Bildschirm, also ohne, dass da irgendwie eine originelle Idee umgesetzt werden würde. Aber eine originelle Idee ist eben notwendig, hat mir der Buchhandelsanalyst und Blogger Leander Wattig erklärt.
Die Trailer sind in der Regel am erfolgreichsten, die auf eine witzige, auf eine humorvolle Art und Weise eine Idee präsentieren, irgendwas bieten, was so interessant ist, dass die Leute im Internet, auf Facebook oder wo auch immer, einen Anreiz haben, das ihren Kontakten wiederum weiterzuleiten, weil das ist ja das, was man erreichen will. Man schafft ja nur Reichweite, wenn man es ermöglicht, dass andere die Inhalte weiterleiten.
Ja, nun werden aber die Buchtrailer nicht die einzige Marketingaktivität der Verlage im Netz sein. Oder überhaupt, was machen die noch? Also da ist ja, ich kann mir vorstellen, Facebook, ähnlich wie bei Radios und auch Twitter.
Klar, genau. Also man muss an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz sagen, also es sind ja sowieso, und das ist nur ein Teil der Bücher, die da so auf die Art und Weise beworben werden. Also junge, schräge Titel für eine bisschen jüngere Zielgruppe. Bei klassischeren Titeln wie eine Politikerbiografie oder so, da passiert das sowieso nicht. Da verlässt man sich auf klassische Zeitungsanzeige und so weiter. Aber in der Tat, also Facebook ist ein Thema. Aber was auch ganz wichtig ist, hat mir Detlef Horn von Random House erklärt, dass man halt auch auf den Webseiten mit bestimmten Titeln auch gut gefunden wird, wenn man also googelt.
Was bedeutet, dass man sich im Bereich der Suchmaschinen gut bewegt, der sogenannte Search Engine Marketing. Hier geht es darum, dass wir optimalst gefunden werden. Sie kennen das alle, man hat irgendwie eine Idee, man hat ein Schlagwort, man hat ein Stichwort, man hat eine Frage, man ruft Google auf und googelt sich in die Themen durch. Da ist es natürlich wichtig, dass man bei der Eingabe bestimmter Themen möglichst weit oben erscheint. Wir bemühen uns darum, dass wir optimiert gefunden werden.
Also mein Beispiel, man googelt nach Rückenschmerzen und dann kommt ganz oben Dietrich Grönemeyer, der da schon mehrere Bücher darüber geschrieben hat, auch ein Buch der Random House Gruppe, ne? Und dann auf die Art und Weise kann man das Buch auch gleich bestellen und so weiter. Aber es gibt halt irgendwie auch noch andere Strategien im Netz, also Kampagnen im Netz, also vor allem für Titel, ich habe es ja schon gesagt, die so eine bisschen jüngere Zielgruppe ansprechen. Dann holen sich die Verlage nämlich Hilfe von außen. Und eine dieser Firmen, die Kampagnen für Bücher im Netz entwerfen, ist die Münchner Agentur Bilandia.de. Dort wurde im Sommer dieses Jahres zum Beispiel so eine interaktive interaktive Kampagne für den Krimi Der frühe Tod von Zoe Beck entworfen. Also da wurden beispielsweise Videos mit der Autorin gedreht, in der sie über ihr Buch und deren Protagonisten sprach, so eine interaktive Karte mit den Orten der Handlung ins Netz gestellt, eine Facebook-Gruppe gegründet und so weiter. Und all das ist sozusagen Teil dieser Kampagne, hat mir Geschäftsführer Christian Senft erklärt.
Damit haben wir ziemlich viele Menschen erreicht im Rahmen von 3 Wochen. Und so funktioniert so eine Kampagne. Und so kommen immer mehr Leute dazu und so entwickelt sich dann auch eine Gruppe um dieses Buch herum. Gibt es Fans und kommentieren die Leute das Buch und empfehlen es entsprechend auch. Das ist eigentlich das Wichtige, dass die Fans bei Facebook dann auch sagen, ja, dieses Buch habe ich gelesen, hat mir gefallen, und ihren besseren Freunden sagen, das musst du auch dringend lesen.
Und wie sieht nun das Fazit aus? Wird das Marketing für die Verlage jetzt aufwendiger, besser, oder wie sehen die das selbst? Also optimalst, habe ich jetzt gerade gelernt, das Wort, also man kann optimal noch steigern.
Ja, aber gut, man muss sagen, also diese Internetaktivitäten, das ist so ungefähr 20-25% aller Marketingmittel. Das kommt auch auf den Verlag an. Je größer der Verlag ist, desto mehr macht man im Internet. Also man muss also klar, es wird vielfältiger und unübersichtlicher, aber eben auch passgenau auf die Zielgruppe zugeschnitten. Und man muss halt an der Stelle nochmal betonen, also die meisten Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt, die werden überhaupt nicht beworben. Also weder auf Zeitungsanzeige noch im Internet. Also man darf jetzt auch nicht so tun, als würden alle 100.000 Titel da irgendwie so eine Kampagne bekommen. Das sind nur wenige Titel, die dann so eine ausgearbeitete, sehr elaborierte Kampagne bekommen. Aber wenn das passiert, dann ist es doch halt interessant. Und wie das jetzt so funktioniert, haben wir ja so ein bisschen eben gehört.
Ja, vielen Dank, Michael Meyer, für den Einblick in die virale Marketingstrategie der Buchverlage. Passend zur Frankfurter Buchmesse vom 12. Oktober an, wieder natürlich in Frankfurt-Main, dass wir alle, die in Frankfurt-Oder wohnen, dass sie sich nicht wundern. Radio 1 mit dem Medienmagazin, und wenn Sie das soziale Netzwerk verfolgen, dann haben Sie bestimmt auf Facebook und Twitter und Google Plus schon gesehen, was ich ins Netz gestellt habe, nämlich 2 Fotos von mehreren Weinflaschen und ein Foto von einer Preisverleihung, um Sie auch schon mal ein bisschen mental vorzubereiten, und weil man von der Regel ausgeht, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, also wenn Sie jetzt zufällig im Netz sind, können Sie ja mal Twitter.com Medienmagazin gucken, ansonsten müssen Sie den etwas schlechten Ton in Kauf nehmen, der dieser Preis Übergabe dokumentiert hat. Vielleicht erkennen Sie ja denjenigen, der dort prämiert wurde.
Sagen, mir ist es fast ein bisschen unangenehm, dass ich hier stehe. Ich habe zwar die Idee gehabt, dass das Weingut jetzt mal designmäßig ganz neu aufgestellt werden muss, und ich habe auch immer mitgeredet, wenn ich da mit den Kreativen zusammengesessen bin, und am Ende habe ich gesagt, ja, das finde ich gut und so machen wir es, und bezahlt habe ich am Ende auch, aber die Arbeit geleistet haben die Medienagenten aus Bad Dürkheim.
Das war Günter Jauch, den wir alle von Fernsehsendungen kennen, zum Beispiel jetzt ja auch in der ARD, Sonntagabend, Sie erinnern sich. Also Günter Jauch, der berühmte Entertainer des Fernsehens, hat einen, ich lese das mal vor, einen Red Dot Award Communication Design 2011 bekommen für seine Weinflaschen, denn er hat ein Weingut und hat den ganzen Designauftritt dieser Flaschen, einschließlich Internetauftritt und so Werbebroschüren, neu designen lassen, und das ist dem weltbekanntesten Designpreis aufgefallen, beziehungsweise der Jury. Und man hat gestern im Konzerthaus in Berlin diesen Preis auch an ihn verliehen. Gefühlte 80 Leute waren dann anschließend auf der Bühne. Sie können sich gerne unter Red Dot einfach in der Suchmaschine Ihrer Wahl nochmal überzeugen. Oder Sie besuchen eine Ausstellung in Berlin, aber dazu gleich mehr. Erstmal stelle ich Ihnen denjenigen vor, der den ganzen Red Dot Award, den Designpreis, seit Jahren schon managt, und er stellt sich selbst vor.
Mein Name ist Professor Dr. Peter Seetz, aber Peter Seetz ist auch okay. Ich bin im Grunde genommen der Initiator des Red Dot Design Awards. Ich habe also den Brand Red Dot 1992 ins Leben gerufen und bin Geschäftsführer des Awards.
Was ist für Sie wirklich gutes Kommunikationsdesign? Was muss dieses Design, diese Gestaltung können? Unbedingt.
Also als erstes Mal muss sie die Menschen erreichen. Also sei es im humoristischen Sinne oder auch in einem betreffenden Sinne. Das heißt, es gibt bei uns im Wettbewerb beispielsweise Kampagnen von religiösen Einrichtungen. Umgekehrt gibt es natürlich auch Kampagnen in der Werbung, die versuchen, auf eine sehr freche und auch witzige Art und Weise für ein Produkt zu werben, sodass der Verbraucher dann einfach eine Sympathie für das Produkt und eben auch für diese Kampagne empfindet.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Also es gibt einen super Werbeclip für einen Staubsauger, wo man das Gefühl hat, dass man erst in eine Horrorfilmsituation kommt und ein Mensch klebt unter der Decke. Und man hat so Erinnerungen an den Exorzisten und fühlt schon das Gruseln im Rücken. Und dann auf einmal gibt es einen Schnitt und man sieht, wie oben eine ältere Dame mit einem super Staubsauger durch die Wohnung geht und dabei die Frau unten aus dem Bett rausgeholt hat. Also das ist so eine Sache. Aber beispielsweise gibt gute Werbung für Evonik hat gute Werbung gemacht, zum Beispiel mit Borussia Dortmund als jetzt natürlich deutscher Meister. Und da sind super Bilder entstanden, die wirklich betroffen machen. Ja? Und wo man sagt, Mensch, toll. Obwohl man unter Umständen gar nicht weiß, was man mit Evonik anfangen soll, aber die Bilder selber führen einen einfach an das Thema heran.
Das Kommunikationsdesign umfasst von der App bis zum Film alles?
Ja, also ich meine, so die klassischen Paradedisziplinen sind natürlich Plakate, Poster und natürlich Werbung, Werbeanzeigen. Aber es geht bis hin zu Fernsehtrailern, Ankündigungen beispielsweise von Fernsehserien. Dann natürlich jetzt momentan ganz aktuell die vielen Apps, die es gibt, elektronische Bücher, Webseiten. Also das gesamte Spektrum auch in der digitalen Welt, jetzt neuerdings auch digitale Spiele dabei, die werden dann bewertet von ihrer Funktionsseite einerseits, aber auch natürlich von ihrer ästhetischen Ansprachequalität.
Nun muss man sich ja von der Vorstellung lösen, dass also ein gutes Design auch im Markt erfolgreich ist möglicherweise. Wird das auch mit berücksichtigt, dass der Auftraggeber natürlich sagt, pass auf, du musst die und die Parameter erfüllen. Das ist dann vielleicht dann nicht so hübsch, aber es verkauft sich besser.
Ja, darunter leiden Designer natürlich sehr. Also der Designer ist ja anders als der Künstler immer auf einen Auftraggeber im Vorfeld angewiesen. Und dieser Auftraggeber bezahlt dann ja auch das ganze Vergnügen und deswegen redet er natürlich auch sehr oft gerne mit. Und Designer leiden dann oft, weil sie manchmal gerade im Kommunikationsbereich oft auch außergewöhnliche Lösungen anbieten, die dann manchmal für den Auftraggeber einen Schritt zu weit gehen und er muss sie dann wieder zurückholen. Und manchmal sind natürlich auch Kosten mit im Spiel. Das heißt also, Designer lieben es, mit verschiedensten Materialien zu arbeiten und mehrere Lacke aufzutragen und so weiter und so fort, die natürlich dann auch gerade bei Büchern oder Anzeigen die Kosten in die Höhe treiben. Also darunter haben Designer zu leiden, damit haben sie sich abzufinden und oft ist das Ergebnis tatsächlich nicht so gut, wie die Designer es sich selber vorstellen würden.
Aber wird das berücksichtigt von der Jury, dass man sagt, also bei so einem Auftraggeber, ich sag mal jetzt irgendein Autohersteller, der sagt, hier darf das Gerät nicht teurer sein als so und so viel 1000 Euro und man schafft es trotzdem eine optimale Form zu finden. Also im Produkt lässt sich das wahrscheinlich eher machen als in der Kommunikation, weiß ich nicht. Aber wird das mit in die Waagschale geworfen oder sagt man, naja, hättest du einen anderen Auftraggeber gehabt, hättest du vielleicht einen Preis bekommen?
Nein, also bei uns wird die Jury so zusammengesetzt, dass die Juroren in den einzelnen Disziplinen selber tätig sind. Und das heißt, sie kennen die Problematik rund um den Auftraggeber und sie können schon auch bewerten, wie mutig es ist, wenn man mal beispielsweise wirklich für einen Autokonzern auch eine spektakuläre Anzeige gestaltet hat. Und da weiß man schon, durch wie viele Kanäle das durch musste. Und man berücksichtigt durchaus auch den ein oder anderen Abstrich, den man dabei machen muss, weil eben die Leute mitfühlen mit ihren Kollegen. Es sind ja Kollegen, die Kollegen bewerten. Das macht, glaube ich, dann auch die besondere Bedeutung eines solchen Preises aus.
Da es ja ein internationaler Preis ist und ich glaube, der internationale Preis schlechthin für Design, haben Sie ja den Vergleich, also nicht nur historisch gesehen, wie sich alles entwickelt hat, sondern auch den momentanen. Ist Deutschland, ist vielleicht Berlin so etwas, wo man sagen kann, hier kann man sich daran orientieren, was für Design entsteht oder hat hier die Stadt oder auch Deutschland noch ein bisschen Nachholbedarf?
Also ich kann mich erinnern, ungefähr vor 20, 15 Jahren, da war es immer so, da haben wir immer selbst über uns selbst gelästert und haben gesagt, die deutschen Kreativen sind eigentlich nur dritt-, viertklassig. Aber inzwischen muss man sagen, wir haben ordentlich dazugelernt. Berlin als solches ist sicherlich momentan die Kreativhauptstadt Europas, zieht Leute aus aller Welt an, die begeistert sind von dem Flair der Stadt, von der Lebenskultur, die hier in den vielen Clubs, aber auch in den vielen Kulturveranstaltungen herrscht. Und ich denke, dass von hier ein ganz bestimmter Geist ausgeht, den man dann auch in vielen Arbeiten wiederfindet, beziehungsweise was sich dann auch darin niederschlägt, dass die ein oder andere Agentur sich gerne hier ansiedeln würde.
Was aber zu Unverständnis führt, ist, dass zum Beispiel ein Designer aus Singapur sich hier nicht in Berlin ansiedeln darf ein halbes Jahr, sondern nach New York geht.
Ja, das ist die Bürokratie Deutschlands. Ja, also der hat sich wirklich so weit offenbart, er hat seine Kontostände dargelegt und so weiter und so fort, aber die Ausländerbehörde hat ihn einfach nicht die Einreise genehmigt. Und das enttäuscht uns natürlich sehr. Auch wir hatten von Red Dot eine Begründung geschrieben, warum er hier ein halbes Jahr Sabbatical machen wollte. Und er ist ein sehr erfolgreicher Designer in Singapur, betreibt auch mit großem Erfolg selbst noch Geschäfte dabei. Das heißt also, finanziell ist er vollkommen unabhängig. Und er wollte einfach mal ein halbes Jahr hier in Berlin Kreativität auftanken. Und ist leider nicht dazu gekommen. Aber vielleicht gibt es ja in Zukunft noch mal eine Chance.
Sie haben auf alle Fälle die Chance, einige Exponate, die prämiert wurden, zu sehen in der Alten Münze in Berlin, schräg hinterm Roten Rathaus. Und zwar hat die Ausstellung heute eröffnet und ist noch 8 Minuten leider geöffnet. Aber morgen ab 11 Uhr können Sie da gern unter anderem auch die Weinflaschen von Günter Jauch sehen. Und mit dem heutigen Bonustrack dieses Podcastes schließt sich wieder der Bogen zum Anfang der Sendung mit einer Aufnahme aus dem Jahre 2007, genauer gesagt vom 23. September. Das war das Medienmagazin, was dem 19. September folgte. Das war der Tag, als in Berlin in der Präsentation der Telekom das erste iPhone vorgestellt wurde.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Zum letzten Thema in diesem Medienmagazin, und vielleicht ist es ja wirklich auch das Letzte, dass man einem Handy so viel mediale weltweite Aufmerksamkeit schenkt, wie zurzeit beim iPhone aus dem Hause Apple, eine Kreuzung aus iPod und Touchscreen-Handy. Doch der Reihe nach, T-Mobile darf dieses Handy, wie diese Woche offiziell bestätigt wurde, in Deutschland exklusiv vermarkten. Ich fragte den Pressesprecher von T-Mobile, Georg von Wagner, zu welchem Preis?
Ja, das Gerät soll 399 Euro kosten, Marktstart ist am 9.11. Wie das Preismodell aussehen wird. Also der Preis wird so attraktiv sein, davon gehe ich aus, dass wenn am Verkaufsstart am 9.11. die Läden öffnen, viele Leute das Gerät haben werden wollen.
Nun gibt es so die Gretchenfrage, ob mit Ihrer Entscheidung, das iPhone zu vermarkten, so eine Art Dammbruch passiert ist, nämlich dass sich Handyhersteller exklusiv an Telekom-Firmen binden. Ist damit nicht sozusagen eine neue Qualität der Telefonvermarktung aufgestoßen worden, die eher auch Nachteile bringen kann?
Ich kann überhaupt nichts Besonderes oder Nachteiliges darin erkennen, dass wir die Zusammenarbeit mit Apple im deutschen Markt bekannt gegeben haben. Sie haben ja gesehen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika AT&T der Partner von Apple ist. In Großbritannien ist es eine andere Firma und so wird es auch in anderen europäischen Ländern der Fall sein. Also ich finde, da ist nichts Nachteiliges, sondern es ist vor allen Dingen nichts Einmaliges. Man muss halt sehen, wie man als Firma Apple so ein Gerät in den Markt bringen kann. Und da ist es natürlich interessant, die Damen und Herren von Apple zu fragen, weswegen sie sich entschieden haben, da mit T-Mobile oder anderen Firmen zusammenzuarbeiten. Diese Frage kann ich final in dem Punkt gar nicht beantworten.
Mir ging es nur darum, dass sie andere Kunden verärgern könnten, dass dann zum Beispiel, ich konstruiere mal ein Beispiel, Nokia sagt, wir gehen nur noch exklusiv mit Vodafone zusammen und dass ihnen die Kunden, die normalerweise auf Nokia setzen, weil sie markentreu sind, aus welchen Gründen auch immer, verloren gehen.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir Nokia verärgert haben, noch dass wir Nokia-Kunden verärgert haben. Es gibt ja sogar Ankündigungen, dass Nokia mit anderen Firmen enger zusammenspannen will. Ich glaube nicht, dass da irgendeinem Player ein Nachteil daraus entstehen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das gilt auch für Deutschland genauso. Also in Amerika sieht man, dass da kein Nachteil daraus erwächst. Man sieht das auch in anderen Staaten und das wird in Deutschland auch kein Nachteil sein.
AT&T-Kunden in den USA kriegen 300 Seiten starke Rechnungen. Wie stark wird die Rechnung in Deutschland sein?
Das liegt an der Rechnungslegung in den Vereinigten Staaten. Das ist bei uns anders. Da werden Gespräche, die gar nicht zustande gekommen sind, auch nicht aufgelistet. Deswegen werden die Rechnungen auch nicht 300 Seiten stark sein.
Vorweg, das iPhone funktioniert, spielt auch den Podcast des Medienmagazins ruckelfrei direkt aus dem Netz ab.
Radio 1 Medienmagazin.
Aber es bleibt so einiges offen, zum Beispiel warum so ein Hype um dieses Handy gemacht wird. Eine Frage, die ich an einige Journalisten bei der iPhone-Präsentation weitergab.
Schulte Rummel, Sven von der Max. Der Multimedia-Markt hat sich halt so entwickelt, dass sich Produkte nicht nur über ihre Leistung verkaufen, sondern auch gerade durch A, Design, B, Usability, wie man das nennt, wie das Telefon eben zu bedienen ist, Und da ist das Produkt eigentlich dadurch nicht durch seine technischen Eigenschaften besonders, sondern gerade das, dass die Sachen, die es macht, ein bisschen anders macht. Ich habe ein amerikanisches getestet schon eine Woche. Und es verfolgt halt einen anderen Ansatz, der, wie man eben, wenn man es betrachtet, was in der Branche passiert ist, schon viel verändert hat. Also es werden Modelle eben mit großflächigen Touchscreens, und gerade das Großflächige. Also Touchscreen-Phones gibt es schon, aber großflächig und so konsequent wäre jetzt meine Marktanalyse, setzt das halt einen Punkt.
Reiko Schmidt, ich betreibe den Podcast www.nachtzugnachhamburg.de. Naja, ich glaube, wenn es nur ein Telefon wäre, wären heute hier nicht geschätzt vielleicht 200-300 Leute hergekommen. Jeder weiß, dass das iPhone schon ein besonderes Gerät ist. Natürlich kann man damit auch telefonieren. Andererseits kann man damit eine Menge mehr Sachen machen. Und dieses Mehr, was viele auf ihrem bisherigen Handy gar nicht benutzen, weil es da so kompliziert und umständlich ist und weil es vor allen Dingen so hässlich und so klein ist, das hat man hier auf einem Widescreen-Display. Man kann Musik hören, Filme schauen, man kann aber auch richtig ins Internet. Und das ist das, was viele vermissen auf ihren amputierten Internetgeräten, wo es spezielle Internetversionen gibt, die aber nichts mit dem richtigen Internet zu tun haben. Das alles kann das iPhone. Es sieht sehr schmuck aus. Es ist ein echter Wertgegenstand. Sie sehen, wie die Stände hier belagert sind. Also es ist nicht nur ein Telefon, sondern es geht wirklich darüber weit hinaus.
Aber es ist auch ein Stück weit Medieninszenierung schon.
Also, dass die Marketingabteilung von Apple wahrscheinlich die am besten arbeitende Abteilung im ganzen Unternehmen ist, das ist ein offenes Geheimnis. Andererseits, die Kunden lieben die Produkte, das hat seinen Grund. Sie sind außerordentlich gut, sehr hochwertig und sie heben sich von der Masse ab. Und das ist halt in einer Zeit zunehmenden Individualismus sehr wichtig, dass Leute ein Gerät kaufen können, mit dem sie sich abheben können und was aber zudem auch Spaß macht.
Markus Weidner, Teltarif.
Naja, es kann schon einiges, aber es kann eben auch einiges nicht. Man kann keine eigene Software aufspielen, man kann den Akku nicht wechseln, was bei vielen Nutzern vielleicht auch nicht so toll ist. Also so gesehen, es wird sicherlich die Apple-Fans geben, die MP3-Fans geben, die sich dann draufstürzen, wenn es dann wirklich losgeht im November. Aber ich persönlich bräuchte das Gerät nicht unbedingt.
Warum nicht? Gibt es andere, die Ähnliches können?
Also mittlerweile kann man ja MP3-Musik eigentlich mit fast jedem besseren Handy hören. Das geht ja bei Geräten für 150, 200 Euro ohne Vertrag schon los, dass man mit Speicherkarten aufrüstet, MP3 hören kann. Und selbst die Zusatzfeatures, gut, da gibt es andere Geräte, die dann in der ähnlichen Preisklasse liegen wie das iPhone, aber halt eben dann offen sind, sprich, wo man eigene Applikationen nachinstallieren kann, was halt Apple nicht bietet.
Auffällig ist ja, dass hier mit einem Touchscreen gearbeitet wird, mit dem man sehr gut umgehen kann, zoomen kann, Seiten aufziehen kann. Ist das möglicherweise ein Vorteil, dass das Gerät auf den ersten Blick aussieht, als könnte man es sehr einfach bedienen?
Das könnte natürlich auch ein Nachteil sein. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich stehe in der S-Bahn oder in der U-Bahn, möchte eine SMS schreiben und es rempelt einem ständig jemand an. Wie schreibe ich die dann auf dem Touchscreen? Bei einer echten Tastatur hat man es doch etwas leichter, denke ich.
Also gibt es überhaupt keinen Grund, das Gerät zu kaufen?
Gibt es natürlich schon. Ich meine, das macht schon was her. Es sieht gut aus. Die Bildqualität ist sehr gut. Auch Videos lassen sich gut wiedergeben. Die Webseiten darstellen, kann man wirklich nichts sagen. Auch die Musik habe ich mir angehört. Klingt wirklich ordentlich. Das ist schon klar. Nur sicherlich ist es nicht das einzige Gerät. Auch nicht in der Preisklasse, das den Funktionsumfang bietet. Muss man einfach sehen. Abzuwarten bleibt vor allen Dingen auch, welche Tarife bietet T-Mobile an. Ich meine, in Großbritannien, O2, da geht es bei 50 Euro umgerechnet im Monat los. Das ist natürlich schon ziemlich heftig. Währenddessen andere vergleichbare Geräte kann ich halt mit einem beliebigen Vertrag oder sogar mit einer Prepaid-Karte betreiben.
Und mit diesen kritischen Worten überlasse ich es Ihnen, wie wichtig für Sie dieses Handy ist. Das Medienmagazin sollte Ihnen doch so wichtig sein, dass Sie nächste Woche wieder einschalten. Bleiben Sie bis dahin auf Empfang.